MDBK Talk, der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.
Unsichtbarer Müll, Feinstaub, Reststoffe und Entsorgung. Im zweiten Walk the Talk, der im Rahmen der Ausstellung Zero Waste stattfindet, sprechen wir mit der Künstlerin, Architektin und Expertin für Staub- und Abfallwirtschaft Bettina Fiesmann sowie Dr. Josef Idis. Er ist Experte für Geografien und Ökonomien des Abfalls und der Entsorgung. Walk the Talk ist ein dialogisches Führungsformat, bei dem sich jeweils zwei Expertinnen aus unterschiedlichen Fachgebieten zu einem der Themenkomplexe der Ausstellung und auch in Bezug auf ausgewählte Arbeiten austauschen und dabei auch das Publikum in ihre Diskussionen mit einbeziehen. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen können daran im MDBK leider nur 5 Personen teilnehmen und deswegen haben wir uns dazu entschieden, alle 4 Walk the Talks aufzuzeichnen und wir stellen sie eben hier als Podcast-Episoden zur Verfügung. Mein Name ist Lena Fließbach und dieser MDBK-Talk wird moderiert von Laura Jansen. Sie ist Texterin und Gründerin des Bündnis Abfallvermeidung Leipzig. Herzlich willkommen bei MDBK Talk zum Thema Feinstaub, kleinsten Reststoffen und unsichtbaren Partikeln.
Und genau mit diesen feinsten Feinheiten beschäftigt sich eine Gästin von uns, und zwar Bettina Fiesmann. Sie ist Architektin, Künstlerin und Staubtheoretikerin. Dieses letzte Wort habe ich noch nie gehört. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, also es ist ein bisschen selbstgemacht, die Staubtheorie. Also ich habe wirklich sehr früh angefangen, als Architektin mich mit Staub zu beschäftigen. Und zwar, weil die Bewegung des Staubes, der schwebenden Staubes, sind multidimensional. Und ich hatte gedacht, daraus fast eine neue Raumtheorie zu machen. Und wollte das aber materialistisch behandeln und bin wirklich durch den Staub auf was ganz Neues gekommen. Weil wirklich, es ist der neue Raum, aber es haben sich eben, der Staub ist sozusagen das Tor in so eine neue Denkwelt. Und schon immer gewesen, also seit 2000 Jahren im Grunde genommen. Weil es ist bis heute, das ist das Tolle bei Staub, bis heute das letzte Partikel, was man mit dem bloßen Auge sehen kann. Und ohne Apparate. Natürlich sind die Apparate technisch präziser geworden. Und durch diese Eigenschaft, also jeder kennt eigentlich diesen Staub, der im Licht tanzt und der changiert immer zwischen sichtbar und unsichtbar. Und durch diese Eigenschaft ist er im Grunde genommen das Tor in einer wissenschaftliche Fiktion, in einer Fantasiewelt immer schon gewesen. Und das wusste ich nicht, als ich meine Forschung angefangen habe, aber das ist sozusagen die Motivation dann dahinter, auch technisch damit umzugehen.
Ja.
Genau, das so zum Geheimnis vom Staub, was, ja.
Vielen Dank erstmal schon für diese erste Idee von Staub. Wir kommen nachher noch dazu und auch, was das mit Zero Waste zu tun haben könnte. Und dann möchte ich noch meinen zweiten Gast vorstellen, Dr. Josef Idis. Kennt sich auch ein bisschen in Leipzig aus, hat hier nämlich promoviert über nachhaltigen Konsum im Alltag und ist Experte für Geografien und Ökonomien des Abfalls und der Entsorgung. Geografie und Abfall bringe ich nicht auf den ersten Blick zusammen. Was hat es damit auf sich?
Also im Grunde kam die Idee eigentlich daher oder der Zusammenhang. Also der lag für mich irgendwie ziemlich schnell auf der Hand, weil Abfall ja immer in Bewegung ist. Also man schmeißt vielleicht irgendwie was weg, dann ist es in der Mülltonne, dann wird es abgeholt, dann kommt es auf die Deponie oder in die Verbrennungsanlage oder zum Recycling wird es dann halt weiter geschickt und in der Recyclinganlage kann dann auch nicht alles recycelt werden. Ein Teil davon wird dann weiter exportiert beispielsweise und so ist halt Müll eigentlich ständig in Bewegung, wird mobilisiert durch verschiedene Intentionen, also seien es jetzt irgendwie wirtschaftliche Hintergründe, natürlich in erster Linie, dass er irgendwie weg sein soll, was er natürlich niemals ist. Und genau, also so ist Abfall eigentlich ständig in Bewegung bis er dann irgendwo vielleicht landet auf einer Deponie oder ja, wie auch immer, wo er dann irgendwie festgehalten werden soll. Das ist ja auch eine Form der, ja, des Verhinderns von Bewegung. Also da ist eigentlich, da steckt auch irgendwie Mobilität drin. Genau, das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist ja auch, dass ja, das Müll auch nicht nur beabsichtigt irgendwo hingebracht wird oder in Bewegung versetzt wird, sondern ja, also wie du ja auch schon zum Beispiel gesagt hast, also Müll ist ja auch Staubpartikel ist ja auch eine Art von Müll und der bewegt sich auch nach seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten und ja, also widersetzt sich diesen Einhegungen oder diesem Willen irgendwie festgehalten zu werden. Und das sind eigentlich so, ja, das sind so Arten von Mobilitäten, die, ja, die mich einfach als Geografen interessieren. Also.
Ja, wir starten den Walk the Talk auf dem Vorplatz des Museums und die Leipziger Künstlerin Clara Meinhardt hat hier zwei größere Objekte positioniert, die den Titel tragen Maschine Typ Motor und Maschine Typ Maya. Sie hat präparierte Aussparungen oben auf den Kuben bepflanzt und es handelt sich hier um Betonabgüsse von gebrauchten Styroporverpackungen, von Haushaltsgeräten und Arbeitsmaschinen.
Also sozusagen das Negativ der Verpackung wird das Positiv in Beton.
Ja, Sie haben
es. Und es ist natürlich toll zusammengesetzt, weil es fast irgendwie aus einer anderen Kultur aussieht wie aus einem anderen Kultur oder so.
Ja, also ich hätte jetzt auch den Eindruck gehabt, dass es auf jeden Fall, ja, es muss halt irgendwie menschlich gemacht sein und ja, taucht jetzt nicht einfach so auf in der Natur oder wie auch immer.
Haushaltsgeräte wie Staubsauger, Drucker oder Kaffeemaschinen sind auf eine möglichst kurze Lebensdauer angelegt und müssen deshalb sehr häufig ersetzt werden. Und das Verpackungsmaterial wie Styropor ist im Grunde unverrottbar. Mit ihren Objekten macht jetzt die Künstlerin Clara Meinhardt das Abfallprodukt überhaupt erst sichtbar. Wir stehen nun im Untergeschoss der Ausstellung vor einer großformatigen Fotoserie des Künstlers Tour Greenford. Sie trägt den Titel Incineration und er hat hier Feuer an einer deutschen Müllverbrennungsanlage untersucht. Die Aufnahmen sind bereits vor 12 Jahren entstanden und stellen jetzt aber erneut die Frage nach dem heutigen Stand der thermischen Müllverbrennung. Welche Abfälle können in den Anlagen überhaupt noch verwertet werden und was geschieht eigentlich mit den unterschiedlichen Reststoffen wie Stäuben oder Schlacken?
Genau, und ich finde das ist halt irgendwie insofern spannend, weil es halt irgendwie ja, die Themen aufgreift. Also unsichtbarer Müll, weil das, was irgendwie verbrannt wird, ist natürlich erstmal weg oder man stellt sich vor, dass das vielleicht erstmal weg ist. Und dabei fällt da halt auch wieder Abfall an. Also diese ganzen Reststäube oder Restschlacken aus dieser Müllverbrennung, die müssen ja auch irgendwo hin oder die müssen ja auch verbracht werden, müssen ja auch irgendwie wieder weg. Und ja, deswegen ist das für mich eigentlich ein ganz schönes Sinnbild dafür, dass das eben niemals alles weg ist, sondern ja, es ist vielleicht, ja, ein Kreislauf ist vielleicht zu Ende gegangen oder so das Leben von der Verpackung und dann ist die aber, ja, also geht das dann über in, ja, in einen neuen Kreislauf oder in einen neuen Lebenszyklus dann von dem Staub oder von der Schlacke oder was auch immer.
Naja, es ist eigentlich ein super Intro, überhaupt auch über unsichtbaren Müll nachzudenken, weil die Idee, dass dieser feste Stoff, also der Müll in Rauch aufgeht, also so, das ist ja toll. Also eben dieser Moment, dieser Prozess des Entzündens, des Verbrennens und so. Also der ganze Prozess, wie festes Material in Rauch aufgeht und Schlacke. Ne? 30% von, also das ist dann eben nicht mehr der feste Stoff, sondern der luftgetragene. Der kann zwar gefiltert werden, aber das ist eigentlich, um sich vorzustellen, was mit dem festen Material passiert, dass es die Idee, es geht etwas in Rauch auf, ist ja schön, aber es ist, bleibt der Rauch. Und das sind die Partikel. Und die haben, wie wir wissen, also haben sehr viel, machen sehr viel mit unserer Umwelt.
Das, was in Rauch aufgeht, das, also da stehen ja Auflagen dahinter. Also der Rauch, der muss gereinigt werden. Und die Filter, die werden dann irgendwie diese Stäube werden halt in Filtern aufgefangen und gesammelt und je nachdem, was da verbrannt wird, sind diese Stäube auch ja teilweise gefährlich oder giftig und genau, die müssen dann halt eben verbracht werden, wie das in der Fachsprache so schön heißt und Dafür werden die halt oftmals auch in Untertagedeponien dann gebracht. Also diese Stäube, also in solchen, also Big Bags nennt man die. Das sind so diese großen Plastiktaschen, also die man auch auf dem Bau häufig sieht. Da kommen diese Stäube häufig rein und diese Stäube werden dann ja in Untertagedeponien eben verbracht. Und eine witzige Anekdote dabei ist halt, dass es dann trotzdem auch noch Verwertung ist. Also dass es halt nicht eine Deponierung ist oder nicht als Deponierung gelten muss, sondern dass es auch oftmals eine Verwertung ist. Ist nämlich der Grund, dass diese Taschen in Hohlräume gebracht wird, die bei Salzstöcken zum Beispiel übrig blieben. Also Kali und Salz hat daraus auch quasi ein Geschäftsmodell gemacht. Also deren Abfälle, die beim Abbau von Kali zum Beispiel oder von ihren Produkten anfällt, das wird eben vermischt mit diesen Stäuben, die dann fest werden und dann werden die in die Hohlräume gebracht. Und weil dann die Hohlräume damit gestützt werden, ist es eine Verwertung, also weil sie dienen ja einem Zweck.
Wie wird das bezeichnet, das, was da übrig bleibt? Das war jetzt gerade die Frage aus dem Publikum.
Ja, es gibt in der Abfallverwertung gibt's bestimmte Abfallklassen. Also gefährliche Mülle, die werden dann häufig irgendwie das ist jetzt so Fachdings, also DK2 oder DK3 Abfall. Und der gilt als gefährlich und deswegen muss der halt auch so verbracht werden, dass er eben nicht mehr austreten kann. Also deswegen halt eben auch diese Untertagedeponien für solche gefährlichen Stoffe.
Ja, und vor allen Dingen, also da würde ich auch nochmal denken, dass ja Staub relativ komplexe Zusammensetzung ist. Selbst wenn das ein Rauchstaub ist, wenn der in diesen Big Bags verpackt ist, geht ja der Prozess in diesen Mikropartikeln weiter. Das heißt, es ist jetzt nicht radioaktiver Müll, aber es ist so, dass man davon ausgehen kann, es gibt einfach gar keine Forschung darüber, was in so einem Mikroprozess abläuft. Und das ist natürlich heiß. Also das heißt, der ist dann hoffentlich nicht mehr entzündlich, weil Staub ist eins der entzündlichsten Materialien, also so, weil die Oberfläche so groß ist.
Ja, sie werden ja dann quasi mit so Umgebungsmaterial dann in dem Hohlraum vom Bergbau werden ja dann quasi so reingebracht, dass sie auch gar nicht mehr, rausgeholt werden können. Also sie werden quasi einbetoniert da. Also generell ist es so, das, was eben nicht mehr in den Kreislauf zurück kann, das muss irgendwie deponiert werden. Und je nachdem, wie gefährlich das dann ist oder welche Grenzwerte da berührt werden, irgendwie von diesen Schlacken oder Stäuben oder Aschen oder was auch immer da überbleibt, kann das halt entweder auf Übertagedeponien auch wandern. Und wenn es halt eben gar nicht mehr, wenn es irgendwie für immer weg sein soll, was auch immer dieses für immer heißen mag, dann wird es halt teilweise auch eingelagert in solche Hohlräume.
Der Künstler Erik Sturm war 2012 in Ungarn für einen Arbeitsaufenthalt und er musste immer täglich einen 400 Meter langen Tunnel durchqueren, der unter dem Regierungssitz verläuft und von Fußgängerinnen, Radfahrerinnen und Autofahrerinnen gleichermaßen genutzt wird. Und Erik Sturm hat vom Eingang bis zum Ausgang des Tunnels eine weiße Linie in den Ruß geputzt. Wir sehen hier ein Echtzeitvideo dieser Aktion mit dem Titel Negativlinie, sowie auch die drei schmutzigen Handtücher, die hier auch an der Wand hängen. Und diese Arbeit ist der Beginn einer langjährigen Auseinandersetzung mit dem Thema Staub und Feinstaub gewesen. Der Künstler selbst, Erik Sturm, kommt aus Stuttgart und er hat hier an der Kreuzung am Neckartor auch als Fortführung dieser Arbeit Feinstaub gesammelt. Und er hat diesen verarbeitet zu einem Pigment mit Leim und Wasser. Wurde dann daraus die Farbe Neckartor-Schwarz. Hier sehen wir auch ein Relief, denn während des Trocknens reißt die Farbe auf und verformt sich. Erik Sturm hat auch in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft und mit dem Karlsruher Institut für Technologie Feinstaubpartikel unter dem Rasterelektronenmikroskop untersucht. Hier eine Fotografie zeigt diesen fast unsichtbaren Umweltmüll, wie verklebte Rußpartikel, Bakterien, Fasern, Mikroplastik, Salzkristalle, Glas, aber auch Bremsabrieb oder Sand.
Also jedes Material kann zu Staub werden. Und hier ist es wirklich dezidiert natürlich das Abgas und wie man auch sieht an dem Neckartor-Schwarz, ein großer Rußanteil. Ne? Also das ist sozusagen so ähnlich wie in dem Verbrennungsprozess. Entsteht schwarzer Ruß. Und was ich ganz toll finde, ist, dass eben wir, also zum Beispiel Feinstaubmessungen, die eben dort auch stattfinden, das sind irgendwelche Apparate, die irgendwas messen und die eigentlich, also was zunächst unsichtbar ist, in Messwerte übersetzen. Ne? Und das ist ja für uns, also wenn man jetzt so sagt 5,3 irgendwas, ist relativ abstrakt. Ne? Diese sehr abstrakte Vorstellung von irgendwas, was in Rauch aufgeht oder in Ruß eben, dann sozusagen das umzuwandeln in Pigment im Grunde genommen. Ne? Das finde ich ganz toll an der Arbeit. Also finde ich, begeistert mich komplett, wie ohne eben diese, ohne Vorwurf oder ohne didaktisches zu sein, dass es wirklich endlich mal klar wird, was dann eigentlich, wenn man das abwäscht beziehungsweise extrahiert, was dabei rauskommt. Ne? Und relativ einfach, das kann jeder verstehen. Ne? Wie, also eben diese Feinstaubdebatten, diese Messungen sind total fragwürdig und Neckartor, also Stuttgart ist einer der belastetsten Gebiete, weiß man irgendwie, weil es im Tal liegt, aber ja, das ist wirklich toll, kann man sich richtig gut vorstellen.
Also ich finde halt total spannend, diese Tube da, Neckartor schwarz, weil das eigentlich auch so einen ganz guten Blick darauf wirft, womit wir es eigentlich bei Abfall zu tun haben. Also so jeder kennt Abfall, jeder kennt Müll. Irgendwie, wenn man es sieht, dann weiß man, das ist irgendwie ein Mülleimer und was da überquillt, das ist irgendwie Müll. Aber eigentlich ist es total unklar, was Müll ist, weil ständig entstehen bei irgendwelchen Prozessen, bei Arbeiten oder bei Produktion, bei Konsumtion entstehen eigentlich immer irgendwelche Ausschüsse, irgendwas, was irgendwie wegwandert. Aber ob das dann Abfall ist oder ob das dann irgendwie was Neues ist oder ob das dann wieder ein Produkt ist, das entscheiden wir ja irgendwie damit mit Bewertungen, ja, in irgendwas Wert reinlegen. Und das passiert halt eigentlich, wenn man da eigentlich so, ja, quasi sagt, so, das ist jetzt nicht mehr Müll, sondern das ist jetzt halt, das ist eine Farbe, das ist Neckartor-Schwarz und kann man benutzen. Und genau, also es passiert, das ist ja eigentlich so die Idee von ja, Circular Economy oder Recycling oder. Aber ich finde das, also hier wird das halt irgendwie ganz drastisch deutlich, wie fließend eigentlich so die Übergänge sind zwischen Müll und Nicht-Müll. Also, und überdies finde ich es halt einfach total beeindruckend, wie viel da halt einfach überhaupt anfällt.
Vipa Galhotra ist eine Künstlerin, die in Neu-Delhi an verschiedenen Orten geforscht hat und dort Luftproben genommen hat, weil die große Stadt ganz viele Probleme hat, eben mit Feinstaub. Viele Leute tragen im Alltag auch Atemmasken, also nicht nur zu Corona-Zeiten. Also ich finde, so auf den ersten Blick sind die Bilder unglaublich bedrückend, trist, irgendwo auch sehr einsam. Darf ich Ihnen gleich das Wort rüberwerfen?
Also klar, erschließt sich halt irgendwie so, dass es um Müll geht, weil eigentlich immer ja irgendwelche Müllberge oder fast immer irgendwelche Müllberge oder Schrott im Hintergrund zu sehen ist. Und und dann halt eben eine Person, die irgendwas scheinbar auffangen will oder scheinbar irgendwas habhaft werden will. Aber eigentlich ist es unklar, was es eigentlich ist. Und ob das jetzt der Staub ist oder ob das Luft ist, das geht ja eigentlich gar nicht so daraus hervor.
Naja, ich finde das interessant jetzt einfach, dass die Landschaften durch dieses Messgerät oder durch das Filter- oder Siebgerät eigentlich so eine andere Dystopie kriegen.
Was ich finde auch, was auch drinsteckt, ist halt so dieses Gleichgewicht, klingt jetzt ein bisschen doof, aber so dass es halt auf der einen Seite so diesen Feststoff oder das Feste gibt, irgendwie die Müllberge, die Schrottberge und dann auf der anderen Seite halt eben den Rauch, den Dunst oder halt eben die Stäube, die auch dazugehören, aber das eine, das bleibt vielleicht am Ort oder kann man irgendwie einsperren und irgendwie einen Zaun drumherum machen oder was weiß ich, aber da kann man keinen Zaun drumherum machen. So, das ist,
ja, genau.
Kann man sich nicht entziehen.
Borderless, also ohne Grenzen. Und diese Grenzenlosigkeit, also Borderlessness, betrifft eben auch den Körper. Und das ist das, die Haut als sozusagen größtes Organ nimmt es auf. Ne? Und das finde ich ganz spannend, dass eben diese Umwelt, also als wo der Mensch, also sie macht das jetzt über diesen Filter, aber eigentlich der Körper, Lunge und eben die Haut, das wirklich alles aufnimmt. Und das ist wirklich Gesundheit. Muss man sich so vorstellen, dass jede dritte Pore verstopft ist. Also so wie eine Pflanze nicht atmen kann, mehr weiter. Und das finde ich eigentlich, wenn man sich das vorstellt, also sozusagen eine Ländergrenze, die nur juridisch ist, und eine Körpergrenze, die eben auch, also Bruno Latour oder Donna Haraway, die eben auch sagen, es gibt eigentlich die Körpergrenze nicht, ne? Feinstofflich.
Die Künstlerin Biba Galhotra beschäftigt sich mit den negativen Auswirkungen der Globalisierung, auch auf das ökologische Gleichgewicht. Die Probleme, die durch Überbevölkerung oder Umweltverschmutzung verursacht werden, führen uns ja eigentlich die Absurdität einer Lebensführung vor Augen, die ja das zerstört, was uns Menschen von existenzieller Wichtigkeit ist. In ihrer performativen Fotoserie Breath by Breath thematisiert sie also diese massive Luftverschmutzung in Metropolen wie Delhi. Sie arbeitet und lebt in Delhi. Verkehrsüberlastung und auch hohe Schadstoffemissionen durch Fabriken, aber auch zum Beispiel das Abbrennen von Müllhalden oder Feldern haben halt hier in der Hauptstadt Indiens zu einer Feinstaubkonzentration geführt, die wirklich weit über den erlaubten Grenzwerten liegen. Und die Bewohnerinnen sind Gesundheitsgefahren ausgesetzt. Also sie haben Husten, Kurzatmigkeit, aber auch Übelkeit oder Magenschmerzen.
Nee, also ich finde das total gut, dass ihr das angesprochen habt. Also das ist halt auch einfach ein ganz starkes gesundheitliches Problem ist, das da verursacht wird. Und also es natürlich einerseits irgendwie grenzenlos ist, andererseits aber schon auch eben Schwerpunkte hat. Oder wenn man sich große Ballungsräume in Asien anschaut oder zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, da sind die Luftverschmutzungswerte teilweise halt so hoch, dass ist halt auch einer der meisten Gründe für vorzeitiges Sterben ist, schlicht und einfach. Also das ist natürlich total schwer zu messen, sowas, und die genauen Zahlen habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Also das sind natürlich dann medizinische Studien, die dann Zahlen produzieren auf eine bestimmte Art und Weise, aber es ist tatsächlich so, dass halt also viele Menschen viel früher sterben, als sie es eigentlich müssten, wenn eben die Luftverschmutzung nicht wäre. Und also es ist keine Lappalie oder so, das ist schon wirklich sehr drastisch. Und was man dazu eben auch, oder was vielleicht auch ganz interessant ist, oder was halt auch erklärt, dass ja zum Beispiel, also dass es halt Metropolen gibt, wo eben die Luftverschmutzung stärker ist oder wo eben einfach diese Air Pollution ein viel größeres Problem ist, sind halt tatsächlich am Ende auch wieder Grenzwerte. Und nicht nur Grenzwerte, die Luft betreffen, sondern zum Beispiel, keine Ahnung, also wenn Öl irgendwie hier in Europa verbrannt wird oder so, oder Öl, das hier in Europa abgesetzt wird, das muss sauberer sein, also das muss gereinigter sein, zum Beispiel von Schwefelbestandteilen, als Öl, das jetzt, keine Ahnung, nach Lagos verkauft wird oder so. Und weil da einfach andere, also herrscht einfach eine andere Regulation, andere Regeln, andere Grenzwerte. Und schwefelhaltiges Öl zum Beispiel verursacht halt viel Schwefeldioxid, was eben auch ziemlich schädlich ist. Und
die Absurdität, dass wir inzwischen wissen, dass wir einfach nur ein Klima haben und eine Atmosphäre und die uns teilen und dass es doch ganz schöne Durchmischung gibt, das ist ja, das finde ich interessant, das ist das System sozusagen, wir verschicken es, weil die haben andere Grenzwerte.
In einer weiteren Arbeit von Biba Galhotra, der Videoarbeit Cleansing, sieht man die Künstlerin, wie sie sorgfältig die Staubschichten von ihrer Balkonpflanze entfernt. Dadurch soll diese wieder Photosynthese betreiben können. Das ist tatsächlich notwendig in Delhi alle paar Tage. Und die Künstlerin geht dieser Tätigkeit nach in einem sehr meditativen Prozess. Also die Arbeit basiert tatsächlich auch auf der Zen-Meditation, bei der sich die Praktizierenden voll und ganz auf sich selbst und hier eben ihre Verbindung zur Pflanze und auch auf ihren eigenen Atem konzentrieren.
Das greift halt irgendwie so eine Praxis des Sorgens auf. Also es ist ja, also wenn man sich das anschaut, dann hat man vielleicht nicht als erstes irgendwie Müll im Blick oder Waste, sondern in erster Linie erstmal, da sorgt sich jemand um ein anderes Lebewesen, um eine Pflanze in dem Fall. Und wenn man dann halt irgendwie näher rangeht und sieht, dass es irgendwie Staub ist oder Schmutz ist oder halt irgendwas, ja, irgendeine Hinterlassenschaft ist oder so, dann wird eigentlich so dieser Zusammenhang deutlich. Also, dass wir uns eigentlich um das, was irgendwie, ja, also dass wir uns ständig um das sorgen müssen, was eigentlich anfällt. Also genau, und deswegen finde ich eigentlich so diesen Begriff Entsorgung immer ein bisschen irreführend. Also man kann sich nicht entsorgen, sondern es ist eigentlich vielmehr so eine ständige Sorge, die damit einhergeht, wenn man Müll produziert oder Schmutz.
Also genau, einmal ist es so die Oberfläche, aber auch als Pflanzen sehr oft als Katalysatoren benutzt werden. Ja? Also zum Beispiel auch die, was Lena erzählt hat, dass sie eben diese Jeder Baum für Leipzig oder diese Initiative, ne, das ist ja auch eine gewisse Form der Utilitarisierung von Pflanzen. Ne, damit die was filtern. Und das manchmal, die tun mir auch manchmal leid. Also, ne, und hier, das finde ich auch toll, diesen Aspekt von Caring. Es ist ja ein Prozess, wo es einfach zu viel geworden ist, der Pflanze. Ne? Also sozusagen die Oberfläche ist verstopft. Und es gibt ja verschiedene Pflanzen, die alle gehen damit anders um. Also Lotuspflanze schafft es super, aber die schafft es irgendwie nicht.
Ja, der Künstler Wolf von Kries hat in Peking am Stadtrand so eine kleine Kette gefunden, wo die eben angefangen hatte mit den Büroklammern umwickelt mit kleinen Schildchen. Er hat sich gedacht, okay, das möchte ich gern weiterführen und hat in seinem Alltag sozusagen immer wieder seine Hosentaschenreste genommen und diese Kette weitergeführt, die jetzt 60 Meter lang ist mittlerweile. Ja, was ist das für ein Umgang mit kleinen Überbleibseln aus dem Alltag?
Ich würde erstmal ganz schlichten einfach sagen, es ist eine Form der Wiedernutzung verschiedenster Materialien, also Plastik, Papier, Metall.
Das hat eine kurze Form gehabt von Information oder Ticket oder Preis oder ich weiß es nicht genau, also eben so diese Tags und so. Und das ist ja auch Wahnsinn, ne? Da wird irgendwas geprintet, aufwendig, und das ist ja in dem Moment, wo das gescannt ist oder das Ticket gebraucht, ist es ja schon wieder Müll. Ne? Und eben, also auch das finde ich toll, diese kleine Größe. Und das so zu verketten ist wie ein, ja, also so, also DNA, die sich ja kopiert immer wieder. Und hier ist es irgendwas dazwischen, zwischen Archiv und DNA. Ne? Ja. Also auch für diese Informationen, das sind alles Informationen gewesen, für diesen kurzen Moment des Tickets oder des Scans oder so. Ne?
Also das Archiv finde ich eigentlich ein total gutes Bild, weil das, also wenn man die Kette so nimmt, wenn man das wieder aufdröseln würde, dann würde das ja auch eine Geschichte erzählen. Also wo war jemand, was hat jemand gemacht? Also da gab es ja auch schon Arbeiten früh dazu, die halt gesagt haben, so Müll erzählt irgendwie, ja, erzählt halt Geschichten oder erzählt teilweise viel mehr über die Menschen als das, was sie tatsächlich gerade in Benutzung haben. Also mir ist jetzt gerade der Name entfallen, aber ich glaube, das war ein Historiker, ein US-amerikanischer, der irgendwie so eine Garbology begründet hat und quasi so eine Mischung aus Garbage-Müll und Geologie, also so ein, ja.
Auch übrigens eine Praxis, Praxis in China des chinesischen Geheimdienstes ist, den Privatmüll zu untersuchen.
Ich wollte gerade sagen, also Detektive sind gut darin, nochmal die Mülltonnen zu durchforsten, weil wir da viel wegwerfen und es Rückschlüsse zulässt auf unseren Alltag.
Wahnsinnig viel rekonstruieren. Ne?
Ja.
Also da vielleicht muss man nochmal drüber nachdenken, also was das eigentlich auch aussagt über unseren Konsum oder dieses über den Kapitalismus im Grunde genommen. Ne? Weil Eva, also ich weiß es, denn das im gab es einfach Einheitspreise. Die waren eben eingedruckt. Und da gab es gar kein Preisschild. Also mal so.
Also auch, ja, dass es spannend wäre, nach Alternativen zu schauen. Wie kann man den Preis vielleicht auch anders oder auf kleineren Schildern oder auf das Produkt direkt bringen, als auf ein Stück, was dann nach kurzer Zeit schon seinen Wert verliert und von wichtiger Informationsträger hinwechselt zu plötzlich Müll.
Nee, das ist ja das Tolle und das Irre an unserem System. Wenn du gehst in den Laden, in dem Moment, wo das Produkt bezahlt ist, ist es Müll.
Okay, ich würde gerne noch zu zwei anderen Werken rübergehen, die nochmal an dem Styropor anknüpfen. Was haben wir hier vor uns?
Eine Teilnehmerin des Walk the Talks hat sofort die Assoziation Materialüberschuss. Es wird immer mehr, eine Dose quillt auf.
Ja, es hat auf jeden Fall was, also auch so eine Assoziation habe ich da auch, irgendwie, dass was außer Kontrolle gerät, dass, ja, dass irgendwas zu viel ist. Das ist ja scheinbar so eine Schuhcremedose und die wird eben gesprengt von diesem Styropor.
So wie Styropor hergestellt wird, ist es sozusagen, ne? Also ist eigentlich wie eine dichte Kugelpackung, aber das wird extrudiert. Also das heißt, man hat ein Volumen und weil Styropor so leicht ist, wird es eigentlich, also so fängt so an und wird dann so groß, die Kugel. Also sagen wir mal, vervielfacht sein Volumen.
Ja, es wird aufgeschäumt.
Ja, aufgeschäumt, genau.
Also eigentlich ist es halt ein Kunststoff, der aufgeschäumt wird. Das meiste ist Luft.
Dadurch ist es so leicht, ja.
Und dadurch hat es die... Ja, also macht halt Sachen irgendwie stoßunempfindlich, also oder federt ab und dämmt halt auch.
Ne? Und isoliert.
Genau.
Deswegen genau, viel Luft. Ja.
Dieses Werk von Wolfgang Kries knüpft sozusagen da an der Erfindung des Styropors an. Und zwar hat der Fritz Dessny 1949 eine Schuhcremedose mit ein paar Polymeren in seinem Wärmeschrank vergessen. Und zwei Tage später hat er quasi das vorgefunden und hat mehr oder weniger zufällig Styropor entdeckt.
Wahnsinn. Das ist ja irre.
Aber gleichzeitig finde ich diese Assoziation von es sprengt alles, es ist so viel unkontrollierbar, wirft eben auch einen Blick darauf, wir haben jetzt Styropor, Fluch und Segen zugleich. Es ist unheimlich leicht und polstert ab, ist vielseitig verwendbar, aber gleichzeitig landet es überall auf der Welt. Es verteilt sich sehr schnell durch den Wind. Man findet die Kügelchen dann irgendwann überall.
Ich weiß nicht, wie lange das braucht, um zu verrotten. Und sich eben wahnsinnig verteilt überall. Ne?
Ja, das ist praktisch auch nicht verwertbar. Es gibt ja unterschiedliche Schäume. Es gibt auch diese Schäume, die man irgendwie zum Isolieren von Fensterrändern oder so benutzt. Ja. Oder sowas. Also da ist mir das gar nicht so richtig bekannt. Wie da die Verfahren sind. Also manche laufen ja so, dass verschiedene Chemikalien zusammengebracht werden und die dann in einer Reaktion aushärten und gleichzeitig Gas produzieren. Und dadurch entstehen halt diese Schäume. Bei Styropor weiß ich es gar nicht genau, wie das ist. Aber jedenfalls ist es dadurch eben total schwer, wieder zurückzukommen. Also halt irgendwie wieder diesen Rohstoff da wieder rauszukriegen. Also das ist so eine Komponente, also weswegen ich Styropor eigentlich so schon ziemlich so aus wissenschaftlicher Sicht einfach spannend finde oder so aus müllwissenschaftlicher Sicht, ist natürlich auch ein Problem auf jeden Fall. Genau, und es zeigt halt einfach so, also halt diese, also auf der einen Seite, weil es so leicht ist, ist es halt so ein Inbegriff von Beweglichkeit und Mobilität. Also das ist überall. Also wenn es irgendwie einmal auseinandergegangen ist, dann wird es verweht, dann wird es sonst wohin transportiert. Also das kriegt man nicht mehr eingefangen, im wahrsten Wortsinne. Also die Komponente steckt drin.
Gone with the wind, ne?
Bitte?
Gone with the wind. Ja. Vom Winde verweht oder so.
Genau.
Ja. Nee, aber ist das inzwischen eigentlich als Sondermüll, die du bezeichnet? Oder wird es als Sondermüll behandelt?
Also teilweise. Also Isoliermaterialien werden teilweise als Sondermüll behandelt. Ich weiß jetzt genau, wie es bei Styropor gemacht wird, weiß ich gar nicht. Aber das finde ich halt tatsächlich auch einen spannenden Aspekt so von Isolierstoffen insgesamt. Also nicht nur Styropor, sondern auch andere Isoliermaterialien, die halt eigentlich auch so einen Zeitlichkeitsaspekt nochmal aufmachen. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel anschaut, dass Gebäude werden immer nachhaltiger gebaut. Also es wird halt immer mehr auf Dämmung gesetzt. Also es wird auch tatsächlich subventioniert, wenn Häuser besser gedämmt sind, damit irgendwie weniger geheizt wird und weniger CO2 in die Atmosphäre entlassen wird und so weiter und so fort. Das ist ja auch gut, also ich möchte das jetzt gar nicht irgendwie bewerten. Aber auf Kosten dessen hat man dann halt irgendwie diesen Stoff, also Styropor oder andere Isoliermaterialien, die eben auch eine bestimmte Lebensspanne haben. Also so ein Gebäude, wie alt wird das? Also das ist nach 50 Jahren abgeschrieben, wenn es gut läuft, vielleicht nach 100, 150 und dann werden wir irgendwann halt eine Flut von Isoliermaterialien haben, die eben irgendwo hin müssen. Also die dann auch wiederum, also wir haben jetzt weniger und haben quasi Müll in die Zukunft verschoben und in andere Materialien übersetzt.
Das sind 70 Jahre, bis überhaupt erst das so etwas in die Bau- oder in die Bauwelt sozusagen entlassen worden ist. Und heute erst, also seit ein paar Jahren, ist ein Gebäude, was eben mit Asbest, mit Styropor, mit Glasfaser, mit diesen ganzen Sachen zugestopft ist. Das ist nämlich interessant, ist ein Sondermüll. Das heißt, der den Abraum, also ein Gebäude abreißt, wird dafür bezahlen müssen. Er wird nicht so. Also, und das finde ich interessant, weil es wird sozusagen von der Verwertungskette von hinten angefangen, dass der Müll, also der Staat oder in dem Fall, sagt, nee, also das ist Sondermüll.
Die Büchse der Pandora hat sich geöffnet. Eine Teilnehmerin fragte nun, inwieweit produzierende Gewerbe eigentlich für den Abbau oder für die Verwertung haften. Vermutlich gar nicht. Und das ist doch eigentlich absurd.
Auch bei anderen Produkten, nicht nur bei Häusern, wird ja überlegt, inwiefern haftet derjenige, der dieses Produkt in die Welt bringt, auch dafür oder muss sich drum kümmern oder Steuern abgeben, was auch immer, um für die Entsorgung eben auch zu garantieren.
Ich finde, es sind jetzt total viele spannende Aspekte angesprochen worden, wozu ich auch irgendwie auch gerne noch mal was sagen würde. Also erstmal diese Büchse der Pandora, das stimmt total. Also Kunststoff ist jetzt da oder seitdem irgendwie Kunststoff produziert wurde, ist es da, es ist in der Welt und das wird auch nicht einfach wieder weggehen. Also man kann es natürlich verbrennen, dann entstehen irgendwie andere Sachen. Das ist der einzige Weg, wie man irgendwie Kunststoff vernichten kann in irgendeiner Form. Aber alles andere bleibt. Keine Ahnung, wenn man irgendwie davon ausgeht, dass es irgendwie 500 Jahre oder so braucht, um sich zu zersetzen, dann haben wir sozusagen alles, was bisher produziert wurde, ist, wenn es nicht verbrannt wurde, heute auf der Welt. Und man kann natürlich irgendwie so ein Verursacherprinzip oder so anwenden, sagen, irgendwie rechtlich muss man dafür haften und wir sind irgendwie dafür verantwortlich, aber es ändert halt nichts an der Tatsache, dass das Material da ist und teilweise halt gar nicht mehr einzufangen ist. Und was ich zum Beispiel auch bei diesem Verursacherprinzip, was angesprochen wurde, auch ganz spannend finde. Also es wird ja zum Beispiel mit dem dualen System, wurde es ja versucht, also zu sagen, hier hört mal, wenn ihr so und so produziert, wenn ihr so und so viel Verpackungen einsetzt, dann muss das ja auch irgendwie wieder entsorgt werden. Deswegen gibt es irgendwie den grünen Punkt. Den grünen Punkt als solchen gibt es gar nicht mehr. Ich glaube jetzt im engeren Sinne gibt es den nicht mehr. Also es gibt natürlich noch die gelbe Tonne. Und das Prinzip funktioniert ja so, dass eigentlich die Produzentinnen und Produzenten eben dafür bezahlen, dass dann am Ende irgendwie über die gelbe Tonne entsorgt und recycelt wird. Aber in der Praxis hat sich dann eigentlich herausgestellt, dass es eher wie ein Freibrief gesehen wurde. Also man bezahlt dafür, dass man Müll herstellen darf. Und auf der einen Seite und auf Konsumentinnen und Konsumentenseite kann es natürlich auch dazu führen, wenn man sich nicht damit näher auseinandersetzt, dass man denkt, ja, ist doch super, es wird doch recycelt, dann kann ich ja irgendwie auch die Sachen mit Verpackungen kaufen, weil es wird ja wieder was Gutes draus gemacht. Und das Ding ist halt, es kann nichts Gutes draus gemacht werden, weil die meisten Sachen sind schlicht und ergreifend technisch gar nicht recycelbar. Also wenn wir irgendwie so Recyclingquoten hören, die irgendwie, keine Ahnung, nahe der 50% sind oder sowas, dann kommt es daher, dass das gemessen wird, was in das System eingespeist wird. Also das, was reinkommt, das wird gemessen, aber nicht das, was rauskommt. Und das, was rauskommt, das ist sehr viel weniger. Also da sprechen wir über ein Zehntel oder sowas vielleicht.
Auch noch mal ein anderer Aspekt. Es gibt so viele Plastiksorten, das wird teilweise bis heute per Hand sortiert. Und Was man bei vielen Berechnungen gar nicht macht, ist, dass die Energie, also nicht nur die Arbeitsenergie, sondern die Energie, die es braucht, um wieder ein Plastik herzuschmelzen, wird oft nicht berechnet. Und also man kann so auch so Rechnungen machen. Du hast eine Erdbeerpackung mit so Hartplastik. Der Energiegehalt dieser 10 Erdbeeren oder 20 entspricht dem Energiegehalt der Verpackung. Und das ist manchmal einfach wirklich ganz, ganz, also ist eigentlich pervers. Ne?
Vielleicht kann man da nochmal sagen, ja, es ist an vielen Stellen ein Trugschluss zu sagen, ach, wenn ich die und die Materialien verwende, ist es leicht recycelbar. Meistens ist es der Fall, dass es sehr aufwendig ist, nochmal dieses Recycling auch bei Gläsern, Schraubgläser mit, was weiß ich, Gemüse drin oder so. Ist unheimlich aufwendig, die wieder einzuschmelzen, wieder ein neues Glas draus zu machen. Und man blickt kaum durch, was ist jetzt eigentlich das beste Material. Eine Papiertüte soll man x-mal verwenden, damit sie in der Plastiktüte gleichkommt. Also man blickt kaum noch durch die Materialien und wie oft man sie verwenden muss oder was man eigentlich nutzen kann. Und meine persönliche Quintessenz ist, vermeiden und versuchen, Sachen wieder zu verwenden. Also schon im Konsum darauf zu setzen. Und die Ausstellung hat sich das ja auch zum Ziel gesetzt, genau vorher zu überlegen, nicht erst Müll zu produzieren oder Dinge zu produzieren und am Anschluss zu denken, okay, was machen wir jetzt mit diesen Tafeln, die nach der Ausstellung quasi keinen Wert mehr haben, sondern vorher zu überlegen, aus welchen Materialien machen wir das, wo kommt es im Anschluss eventuell auch hin, auf was können wir verzichten. Und deshalb möchte ich nochmal zum letzten Werk von Andreas Greiner. Der hat eben aus der Ausstellung analysiert, was für Transport oder was mit der Ausstellung sozusagen zusammenhängt an Müll, an CO2-Ausstoß.
Mit unserer Ausstellung Zero Waste möchten wir auch im Kunst- und Kulturbetrieb ein größeres Bewusstsein für Müllvermeidung und auch Ressourcenschonung schaffen. Und deshalb haben wir zum Beispiel Transporte über weite Distanzen versucht zu vermeiden, genauso wie Langstreckenflüge. Die Künstlerinnen sollten zum Beispiel nicht nur für eine Veranstaltung, sondern eben dann für mehrere Projekte oder auch längere Aufenthalte anreisen. Und wir haben auch versucht, materialaufwendige Installationen zu vermeiden, genauso wie Ausstellungsbauten oder auch Einmalverwendungen. Beispielsweise ist das Ausstellungsdisplay auf Panzerkarton gedruckt, welches sowieso vom Museum ständig für Lagerung und Transport verwendet wird. Das heißt, die können es danach weiter nutzen im Anschluss an die Ausstellung. Und im Veranstaltungsprogramm kooperieren wir mit sehr vielen lokalen Akteurinnen. Und der Künstler Andreas Greiner hat anhand von Modellrechnungen, Dokumentationen und Recherchen für Zero Waste den ökologischen Fußabdruck der Ausstellung berechnet, der natürlich anfällt durch Produktion, Transporte, Reisen und auch dann die Laufzeit und sich dann auch weiter verändert. Es war uns also sehr wichtig, den Fußabdruck sehr klein zu halten, aber eben auch transparent offenzulegen. Und schließlich dann auch den Versuch zu unternehmen, diesen auszugleichen. Wir haben hier eine Kooperation mit der Initiative Baumstarke Stadt Leipzig und haben bereits vor Beginn der Ausstellung auch ja den ersten Baum als lebende Skulptur gesetzt. Und es sollen natürlich weitere Pflanzungen folgen. Der 100% des Erlöses des Ausstellungskatalogs fließen in dieses Projekt. Natürlich wäre ein sehr konsequenter Zero-Waste-Ansatz, einfach gar keine Ausstellung zu machen. Aber wir wollten jetzt eben herausfinden, wie man konstruktive Lösungsansätze für den Kulturbetrieb finden kann, ohne auf das Ausstellungsmachen zu verzichten. Denn wir wollen ja diesen Raum auch schaffen für eine Debatte und eine Diskussion über das Thema. Und wir möchten, dass das Prinzip Zero-Waste sich nicht nur vereinzelt als Lebensziel durchsetzt, sondern auch in verschiedensten Branchen weiterverbreitet, wie eben auch in der Kunst- und Kulturbranche und bestenfalls das Prinzip auch mitgedacht wird bei jedem Projekt in Zukunft.
Ja, weil das fand ich jetzt ganz toll, dass das ist ja das Grundparadox, ne? Zu sagen, wenn wir es unterlassen, was zu machen, wäre es natürlich, also die Unterlassung oder irgendwie die Folgelosigkeit oder so, ne? Und wo, das ist ja eine aktive Frage, die ich mir auch wirklich fast jeden zweiten Tag stelle. Also bis wohin oder so. Und wenn man das unterlässt, ne, dann wäre das ja auch schade. Also es ist der Diskussion für den Austausch und das ist ja auch wirklich so eine tolle Ausstellung und so schön auch, also so toll ausgewählt oder so. Die hat vermittelt eben auch was und
ja, ich finde das total spannend. Also man kann halt nicht aufhören und ich finde sowas oder so eine Arbeit zeigt halt eigentlich auch total gut, wie man halt in so Strukturen dann auch eben drinsteckt und da auch nicht raus kann. Also und ich würde auch sagen, man kann gar nicht plastikfrei leben. Also es sei denn, man geht wirklich zurück in eine Höhle. Aber ich meine, also wir wenden es ständig an. Also wenn man jetzt irgendwie sagt Verpackungen, dann könnte man da vielleicht irgendwie hinkommen. Aber in dem Moment, in dem man ein Handy benutzt, in dem man irgendwie Zug fährt, also eigentlich das ganze moderne Leben, das ist eigentlich nicht denkbar ohne Plastik. Und man kann natürlich anfangen, versuchen, das aufzudröseln und zu schauen, wo wie viel verbraucht wird und das irgendwie versuchen, sich da irgendwie anzupassen oder sowas. Aber im Endeffekt führt es einem immer wieder vor Augen, dass man ja in diese Strukturen eben eingespannt ist und halt auch irgendwie, ja, wenn man sich bewegen will, wenn man sich fortbewegen will, wenn man arbeitet, wenn man irgendwie lebt, schlicht und ergreifend, dann werden Sachen verbraucht und fallen dann halt auch am Ende wieder als Müll an. Also ich glaube tatsächlich aufhören, Müll zu produzieren, das ist, glaube ich, also ist vielleicht ein hehres Ziel, aber es ist, glaube ich, nicht erreichbar in dem Sinne. Also was ich dann, was ich mir vorstellen könnte oder was ich irgendwie dann spannend fände, ist halt irgendwie anders zu wasten. Also nicht aufzuhören, irgendwie Müll zu produzieren, sondern irgendwie, ich glaube, so die Aufgabe wäre halt anders Müll zu produzieren und halt irgendwie anders in diese Sorgekreisläufe einzugreifen. Ja.
Wenn man so auch das sich so vorstellt, dann kann man nicht plastikfrei leben, weil man im Zug fährt oder irgendwie eben ein Handy benutzt. Aber man kann schon in diesen anderen, das sind keine Kreisläufe, genau wie du das auch geschrieben hattest. Ne? Also die Idee, dass ein Produkt so einen Recycle-Kreislauf macht, gibt es eigentlich nicht. Ne? Das ist eine Augenwischerei, also diese drei Pfeile mit dem Recycling-Ding. Aber so, wenn man sich das Ende von Produkten, von Häusern, von Kleidern, von irgendwie überlegt, dann finde ich, kommt man schon näher so ein bisschen. Ne?
Genau. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Und ich glaube, da fängt es dann halt an, spannend zu werden, dass man dann eben sozusagen diese, also es ist ja nicht nur der Gegenstand, der dann Müll wird. Also man muss ja quasi so die Zusammenhänge denken, in die das alles eingelassen ist, dieses Müll zu produzieren. Also ich fände es total gut, wenn man sagt, irgendwie keine Fließjacken mehr oder weniger Kunststoff in Klamotten. Dann müsste es aber in der Konsequenz auch heißen, weil so viel Schafe oder so viele Tiere kann es gar nicht geben, dass irgendwie so viel Wolle produziert wird, dass man so sich anzieht oder so kleidet, also irgendwie jeden Morgen irgendwie an den Schrank gehen, gucken, was ziehe ich heute an oder sowas. Das funktioniert dann nicht. Also es müsste dann halt eher so sein, dass man sagt, dann gibt's halt irgendwie für eine Woche ein Kleidungsstück, dann wird's gewaschen und dann funktioniert das. Also das meine ich damit, das sozusagen nicht, also wenn man irgendwie am Gegenstand bleibt, dann funktioniert diese Idee der Müllvermeidung nicht. Also ich glaube, die kann dann funktionieren, wenn man nicht bei sich anfängt oder bei sich als Individuum nur guckt, sondern wenn man diese Versammlungen von Gegenständen sich anschaut, wie die zusammenwirken. Also wenn zum Beispiel jetzt nicht irgendwie die Forderung da ist, dass man im Job irgendwie jeden Tag irgendwie tipptopp eine neue Garderobe anhaben muss, dann kann man sich sozusagen auch auf ein anderes Verwenden oder auf ein anderes Nutzen und auf ein anderes Wegwerfen dann noch einlassen. Und,
ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort, eben auch nochmal dieser Begriff, der mir heute im Kopf geblieben ist, ist nicht Entsorgung, wir entledigen uns der Sorge, sondern wir sorgen für unsere Umwelt und denken das schon vorher mit, bevor wir Entscheidungen treffen. Das finde ich eigentlich so ganz gut als Satz, den ich mit rausnehme und auch ihr bei der Ausstellung sozusagen schon mitgedacht habt. Und ich möchte euch beiden ganz herzlich danken, dass ihr dabei wart, dass ihr euren Blick auf die Werke mit uns geteilt habt und euch auf das Experiment eingelassen habt. Ihnen allen, dass sie mit dabei waren und interessierte Fragen gestellt haben. Und auch den Kuratorinnen, auch dafür, dass ihr diese tolle Ausstellung zusammengetragen habt und eben auf verschiedene Themen des Abfalls aufmerksam macht, auf eine ganz besondere Art, die irgendwie nochmal eine andere Ebene anregt als nur blanke Zahlen, die man vor sich sieht, die nichts unbedingt in einem auslösen auf den ersten Blick. Und ans Museum insgesamt, dass wir hier sein dürfen und das veranstalten dürfen, und an Lauren für die Fotos. Vielen Dank.